Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden.
Paps, grüß dich.
Hey, Oskar.
Na, wie geht's dir?
Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut.
Wahrscheinlich, weil wir so einen tollen Gast haben.
Ja, weil ich auch.
Letzte Woche angekündigt.
Mich freut es. Siehst du, Oskar, fangen wir mal ruhig mit uns beiden an. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass wir beide uns so regelmäßig sehen. Und das ist ja erstmal meine erste Quelle der Freude. Und dann natürlich im Bildschirm zwischen uns stehend Patrick. Herzlich willkommen.
Patrick, grüß dich.
Schönen guten Morgen. Ihr beiden und natürlich alle Zuhörer da draußen.
Ja, cool. Wir haben es vorletzte Woche, ja, in der letzten Folge schon angekündigt. Zu Gast heute mein Freund Patrick Leier, der sich netterweise angeboten hatte, aus der Praxis zu sprechen, wenn es um das Thema Familienunternehmen geht. Wir haben tatsächlich auch schon vor Jahren besprochen, dass wir diesen Podcast machen wollen. Wie es dann immer so ist, ist man selten am selben Ort und dann trinkt man vielleicht doch lieber ein Bierchen, als einen Podcast aufzunehmen, wenn man sich dann sieht. Aber ja, ich bin ganz froh, dass wir es jetzt über unser Lieblingstool Riverside halt schaffen. Irgendwann müssen wir uns sponsern lassen von denen.
Ja, das sagen alle Podcasts.
Ja, die machen leider einen guten Job, kann man nichts machen.
Ja,
ja, aber ja, wir wollen heute mal so ein bisschen reinfühlen. Also es ist, glaube ich, ja jetzt 3 Jahre oder 4 Jahre her, dass ihr übernommen habt bei euch, oder? Nee, 2 Jahre.
Ja, also ich bin jetzt offiziell ein bisschen mehr als 2 Jahre da.
Mhm.
Ich glaube, so ein halbes Jahr davor habe ich ein bisschen geschnuppert. Aber mein Bruder, der schon, mit dem ich das Gemeinschaft mache, also Co-Geschäftsführung, der ist, glaube ich, schon mittlerweile 8 Jahre dabei, 6 Jahre in der Geschäftsführung. Also der hat schon ein bisschen mehr auf dem Buckel. Und ich bin so ein bisschen der, ja, ich schnupper noch.
Die freie Radikale, die da noch mit reingekommen
genau,
ist.
Oder so, ja, genau.
Ja. Sehr cool. Ja, Patrick und ich haben uns an der Uni kennengelernt. Also wir haben auch ähnliche Dinge studiert und schon immer irgendwie ähnliche Gedanken gehabt. Deswegen umso glücklicher, dass du heute da bist. Vielleicht kannst du ja nochmal ein kleines Intro machen, weil ich glaube, du kannst deine eigene Firma besser vorstellen als wir. Und vielleicht auch mal so ein bisschen deinen Werdegang, weil du ja auch eher unkonventionell ins Berufsleben gestartet bist. Und ich da auch definitiv auch in dir immer ein Vorbild gesehen habe. Also wenn du mal uns ein kleines Intro geben willst, wo du so herkommst und wo ihr so herkommt als Firma, würde ich mich freuen. Und unsere Hörer bestimmt auch.
Gute Frage. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht, was ihr über mich wissen musst. Ich bin Unternehmerfamilie aufgewachsen, in der Unternehmerfamilie Leier. Für Leute, die nicht in Familienunternehmen aufgewachsen sind, stellt euch einfach vor, ihr seid 8 Jahre alt. Der größte Wegbegleiter ist nicht der Kumpel von nebenan, wo ich kurz rauslaufe an der Türklingel, sondern das ist das Unternehmen deiner Eltern. Das heißt 24/7, ob es am Mittagstisch ist, abends im Urlaub, in guten wie in schlechten Zeiten, also wie in der Beziehung, das Thema Nummer 1 ist, wie geht's im Unternehmen, was macht's das Unternehmen, was hat sich verändert? So, 25 Jahre später oder vielleicht 26, mittlerweile 34 Jahre alt, bin ich Geschäftsführer dieses Unternehmens. Und mit meinem Bruder in der 2. Generation probieren wir A, die Brücke zu schlagen, also das mitzunehmen, die Werte, in denen wir aufgewachsen sind. Aber gleichzeitig so ein bisschen die Leidenschaft für das Digitale, für neue Technologien, was Oskar auch oft erzählt, das mit einzubringen. Also mein Bruder und ich sind Teil der 2. Generation von Leier, Leier Großhandel im Endeffekt. Und das Wichtigste, also wir sind ein Handelsunternehmen, so ein klassisches, wie man sich vorstellen kann, für Leute, die ja vielleicht nicht so wirklich die Informationen haben, aber ihr könnt euch vorstellen wie ein Baumarkt. Das ist vom einfachsten, vom Sortiment. Also bei uns gibt es einen Akkuschrauber, einen Bohrer, die ganzen Sachen, also alles, was das Handwerk, die Industrie braucht. Und wir sitzen im süddeutschen Raum.
Aber ihr seid nicht eben für den Hobby-Heimwerker, sondern ihr seid für die Profis, für die Handwerker, ne? Oder?
Genau, also unser Hauptziel ist Profis. Aber Michael, vielleicht bist du Profi, das weiß ich nicht. Du darfst natürlich zu uns auch kommen.
Bin ich nicht.
Also wir,
gar nicht.
Wir haben gesagt, wir nehmen... Er zeigt 2 linke Hände, für alle, die das Bild nicht sehen. Nee, wir sind offen für den Privatmann, weil wir sagen, jeder darf bei uns kaufen, auf der die Beratung haben. Also natürlich Fokus der Profi sozusagen, der ganz andere Mengen, ganz andere Produkte kauft als vielleicht der Privatmann im Baumarkt.
Und auch andere Qualitäten häufig, ne? Also schon.
Ja, meistens schon.
Ich glaube, das, was ja so spannend ist, wenn man sich die Kommentare bei euch mal bei Google anschaut, dann sind ja auch Leute, boah, ich brauchte einen neuen Vespa-Schlüssel und ich wurde so nett behandelt, wie ich sonst nie behandelt wurde. Ich glaube, das macht euch ja auch aus, dass ihr alle Leute gleich behandelt. Also ich, da lügen ja Reviews nicht, nee. Dass ihr da den Ansatz habt, egal ob die Leute halt 100.000 Rollen Klopapier und 200.000 Schrauben abnehmen oder nur einen neuen Vespa-Schlüssel brauchen, betreut ihr ja alle, das, was ich irgendwie auch cool finde.
Genau, ist ja auch wichtig. Und wie gesagt, der Rentner, der morgens um 10 mal kurz ins Leben kommt und 3 Muttern zählt und die dann kaufen will, der muss genauso einen guten Service haben wie, weiß nicht, das Großunternehmen um die Ecke, der vielleicht seinen ganzen Bedarf bei uns deckt.
Vielleicht gibst du nochmal zwei, drei Kennzahlen, Größe, wie wir uns euch vorstellen können als Unternehmen. Und vielleicht auch noch, ich bin immer ganz schlecht, stelle mir zwei Fragen gleichzeitig. Du hast das Wort Werte in den Mund genommen, wenn ihr ein bisschen noch dazu sagst, wie ihr euch selber empfindet, was so ein bisschen eure Wertekultur sind.
Genau, also wie gesagt, erstmal Leier Großhandel, gegründet 1987 in Tettnang am schönen Bodensee. Bekannt als Hopfenstadt, für alle, die das noch nicht wissen, ist wirklich a place to be. Genau, und wir sind ganz normal mit verschiedenen Filialen gewachsen. Wir haben, glaube ich, 7 Stück mittlerweile, Großteil im süddeutschen Raum, auch ein bisschen Augsburg, circa 340 Mitarbeiter. Also ich würde sagen, eine stattliche Größe für den Mittelstand, jetzt nicht einer der ganz großen, aber schon deutlich größer als der Durchschnitt. Genau, wie man sich das Vertriebsmodell ein bisschen vorstellen kann. Also wir haben einen klassischen Außendienst, der rumfährt. Wir haben Leute, die am Telefon sind und natürlich sehr stark, wo ich mal sehr stolz bin, dass mein Vater so einen tollen Riecher hatte, dass der 1997, also wo wir quasi am Sandkasten gespielt haben, Oskar, den ersten Online-Shop live gebracht hat. Da hat er den Bankern noch erzählt, dass Internet das große Ding ist. Und die bei der hiesigen Volksbank und Sparkasse haben ihn nur ausgelacht, was er denn denkt, woher hingehend. Und da hat man halt einen Blätterkatalog. Und das ging dann halt so weiter. Und das ist vielleicht auch eine Anekdote, wie ich und mein Bruder die Kultur verstehen. Neue Dinge wagen sozusagen, frühe Dinge erkennen. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn wir uns die Tech-Welt anschauen, dann ist das Handwerk oder der Bau so 10 Jahre hinten dran immer, so Pi mal Daumen gefühlt. Dass er 1997 den Handwerkern am PC erklärt hat, hey, wie funktioniert eigentlich ein PC? Und da gab's wie die AOL-CD, die Leute von euch noch kennen, eine Leier-CD, wo dann halt der Blätterkatalog von uns drauf war, wo man einfach so durchblättern konnte für die Leute, die noch keinen Internetanschluss hatten. Also ein bisschen Pioniergeist, den Leuten beizubringen, wie es funktioniert. Und den quasi Aspekt, den mein Vater so ein bisschen vorangetrieben hat, neue Ideen, neue Technologien, das probieren wir ein bisschen mitzuführen. Ansonsten Leier, wenn du jetzt gerade zu der Frage zurückgehst, was für Werte haben wir und wofür stehen wir? Ich glaube, es sind sehr viele Werte, die sehr viel intrinsisch sind. Ich glaube, wenn ich euch ein Beispiel sagen, also wir nehmen heute am Freitag auf, am Montag haben wir, glaube ich, 8 Mitarbeiter, die Jubiläum haben, von 30 Jahren bis zu 10 Jahren in der Range. Das heißt einfach, das Langdenkende, was Familienunternehmen auszeichnet. Das heißt, vielleicht eine Familie sein, auch wenn eine Familie ja immer guten und schlechten Zeiten natürlich sein kann, aber halt das sozusagen Leben partnerschaftlich, langfristig, und so wollen wir unsere Mitarbeiter behandeln, unsere Kunden auch, dass es quasi für jeden einen Raum gibt und jeder kann sich weiterentwickeln, und so agieren wir, glaube ich, auch ganz täglich.
Super. Ja, mega. Also, Paps.
Ja, du hast, was ich spannend finde, du hast vorhin so in deiner Intro ganz am Anfang auch so ein, ja, so ein, also ich nicht, es war weit entfernt von Kritik, aber du hast schon auch ausgestrahlt, dass es natürlich auch eine Last ist, in so einem Unternehmen groß zu werden, ne? Dass man eben nicht einfach mit den Freunden rumrennt, und natürlich hast du auch mit deinen Freunden Spaß gehabt, aber dass eben sofort diese Verantwortung da ist, ne? Du bist Teil eines Familienunternehmens und das ist etwas anderes als eben vielleicht Kind eines Beamtenpaares zu sein, wo andere Dinge
sind.
So wie ich, danke, das ist nochmal kurz angesprochen. Ne? Uns interessiert natürlich besonders, Oskar und mich, dieses Generationenthema. Was war so euer Erfolgsrezept für eine gute Übergabe? Was hast du vielleicht übernommen von deinem Vater, was vielleicht nicht?
Also Pioniergeist auf jeden Fall, aber ein paar Sachen lässt man ja auch in der anderen Generation.
Ja, also vielleicht, deine Frage zielt ja eigentlich auf zwei Dinge ab. Du hast ja gemeint, wie das ist, in so einer Familie aufzuwachsen. Und ich glaube, wie geht Generationswandel, was ja auch Chance und Risiko ist in Familienunternehmen, das können wir im zweiten Schritt besprechen sozusagen. Als allererstes, ich glaube, ich habe es ja ein bisschen so erklärt, dass es eine Bürde war, im Familienunternehmen aufzuwachsen. Ich glaube, im Endeffekt ist es das Gegenteil. Es ist wirklich, ja, es wurde nicht alles auf dem Goldtellerrand serviert, aber es ist wirklich eine Chance, weil wie ein Unternehmer handelt, wie der Dinge angeht, wie er schnell Dinge umsetzt, das kennt man vielleicht, weiß ich nicht, in einem Beamtenhaushalt vielleicht anders, aber man wird so reingeschmissen und dass man so Dinge umsetzt, neue Chancen sieht und die ja einfach in die Tat umsetzt, das ist was, wo mir erst eigentlich viel später zu Gesicht gekommen. Das war in den Zeiten von der Uni oder im ersten Praktikum, wo ich denke, hey, wie schauen denn Leute nach einem Problem? Ihr könnt das doch so und so lösen oder halt einfach von oben herab, nicht von oben herab, aber halt einfach das große Ganze zu sehen, anstatt nur das kleine Problem. Und deswegen würde ich sagen, in einem Familienunternehmen aufwachsen ist erstmal eine riesen, oder halt in einer Unternehmenfamilie aufwachsen ist erstmal eine riesen Chance, weil ich halt einfach viel mitkriege. So. Ja. Dazu muss ich natürlich auch die richtige Person sein, das wissen wir selber, weil nicht jeder, der ins Familienunternehmen reingeboren wird, der kann gleich die ganze Welt verändern. Und der muss halt die richtigen Skills haben, aber ich würde sagen, es ist ein Riesengeschenk. Und natürlich auf der Kehrtmedaille ist natürlich nicht alles auf dem Goldteller serviert worden, weil der Name Leier und jetzt ins Familienunternehmen einzusteigen, heißt natürlich auch, es wird viel erwartet. Und dem muss ich natürlich auch gerecht werden. Und ich muss dann dafür dastehen, den Wandel, die Dynamik, vielleicht die Digitalisierung anzustoßen, ältere Generationen mitzunehmen. Und das ist natürlich nicht einfacher, weil ich Leier heiße, sondern ich muss halt wirklich zeigen, was ich habe. Und in dem Effekt schauen ja nicht nur ich und mein Bruder drauf, sondern vielleicht noch vier andere Augen der Familie, was mein Vater und meine Mutter sind, die zumindest mithören und mitschauen. Und im Endeffekt muss es trotzdem noch ein schönes geöltes Getriebe oder ein schönes Puzzle werden, dass alle zufrieden sind. Ja. Um das einfach mal das Thema einmal, wie wichtig ist es, im Familienunternehmen aufzuwachsen, was wird dir da mitgegeben?
Mhm. Danke.
Ja, und ich meine, am Ende zeigen ja auch die Zahlen. Ich glaube, wir haben sogar in der ersten oder zweiten Folge darüber gesprochen. Ich habe ja auch meine ganzen Forschungsarbeiten über Familienunternehmen gesprochen, weil ich ja auch glaube, das ist die langfristigste und nachhaltigste Form zu wirtschaften, wenn man nicht in Quartalen denkt, sondern in Generationen und du ja auch schon darüber nachdenkst, okay, vielleicht, wie wird das, wenn Nate irgendwann übernimmt und wie will ich dem die Firma hinterlassen und eben auch allen Mitarbeitenden, dass die eben genauso eine Sicherheit haben, wie ich die meinem Kind oder der nächsten Generation geben möchte. Und spannend ist ja auch da zu sehen, dass Menschen, die in Unternehmerfamilien groß werden, oft eine viel höhere Chance haben, auch beruflich erfolgreich zu sein, selber Unternehmer zu werden. Sie müssen gar nicht die Eltern sein, es können auch Onkel, Tante sein, Hauptsache enge Bezugspersonen. Natürlich ist das ein Geschenk, in dem lebe ich ja auch. Aber ja, dann auch auf der anderen Seite zu delivern, ist auf jeden Fall nochmal auf einem anderen Blatt. Aber genau, da vielleicht dann gleich zum nächsten Punkt. Also ich finde es ja total spannend, dass du und dein Bruder gesagt haben, ihr macht das zusammen, weil das ist ja auch das Gegenteil von selbstverständlich in so einer Konstellation. Genau. Also ihr brecht ja mit ganz vielen Vorurteilen, die man eigentlich so hat.
So der Stärkste oder die Stärkste setzt sich durch, ne? Dieses Vorurteil, genau, ja. Genau.
Ja. Und ich meine, du bist ja auch der große Bruder, hast gesagt dann später, okay, ich glaube, ich habe noch ziemlich viele Skills, die ich hier einbringen kann und dass wir das gemeinsam machen. Wie war da so der Prozess, dass ihr gesagt habt, ey, wir machen das zu zweit, eigentlich so als Co-Führung, was auch ein total moderner Ansatz ist?
Genau. Also wie gesagt, was Michael gerade erzählt hat, der Stärkste macht es, das gibt's oft auch. Also man tauscht sich natürlich mit vielen Familienunternehmen aus und oft ist so, dass vielleicht auch also es ist ein sehr großes Familienunternehmen in der Alkohol- oder Branche, wovon ich weiß, wo halt die Gründerin gesagt hat, hey, ich möchte, dass das einer von drei Kindern übernimmt, die dann den Großteil der Anteile sozusagen bekommen hat. Die anderen werden natürlich nicht vergessen, aber müsst ihr euch vorstellen, was das auch für eine Dynamik einer Familie auslöst, wenn jemand sagt, hey, die Person muss das machen. Es kann ja sein, dann perfekt, hey, das ist die einzige Person, die das machen will, dann top. Aber oft kann es ja wirklich ein Kampf sein. Und ich glaube, Trigema ist so ein Beispiel, wo es zwei Leute gab, die sich gekämpft haben, jetzt auch beide machen. Und wie gesagt, beim Bruder und mir, das hat vielleicht so angefangen, dass wir eigentlich komplett unterschiedlich sind. Also wir sehen komplett unterschiedlich aus, haben ganz andere Interessen. Und ich war der damals immer ins Familienunternehmen einsteigen wollte, der jede Minute im Ferienjob gemacht hat, jede Abteilung gesehen hat, Ware einpacken, auspacken, ins Marketing, irgendwelche Flyer erstellt. Also alles, was man so gemacht hat. Und mein Bruder das Gegenteil. Das Tollste, was er fand, wahrscheinlich in der dritten Klasse gab es Leier Rucksack-Goodies mit dem Leier-Logo, das konnte er an seine Freunde verteilen. So. Und sonst hat das Unternehmen sozusagen von hinten angeschaut. Ja, und dann war es halt irgendwie so, ich hatte dann, haben wir uns dort mit 12, 13 mal hingesetzt und das ist so ein Tipp, was ich jedem raten kann, dass man sich früh mit dem Thema beschäftigt und zwar mit einer externen Kanzlei, wo wir uns hingesetzt haben, hey, wie sieht es denn eigentlich aus? Wollen wir ins Familienunternehmen? Dürfen wir? Was müssen wir denn können? Um vielleicht mit 12, 13 hat man sowas noch nicht im Kopf. Ich glaube, Oskar weiß das auch, dass man sich über solche Gedanken noch keine, ja, über solche Themen noch keine Gedanken macht.
Da waren es ganz
andere. Und dann haben wir einfach mal definiert in so einer Familiencharta, hey David, hey Patrick, wollt ihr es ins Unternehmen einsteigen? Wenn ja, wollt ihr studieren, wollt ihr irgendwelche Ausbildungen machen, was müsst ihr denn selber mitbringen? Aber auch sich so banale Themen zu entscheiden, bis wann muss ich meinen Eltern signalisieren, ich möchte, dass man so einen Weg bereiten kann. Und B, und was komplett absurd ist, wenn du 12 Jahre alt bist, wie sieht es denn aus? Darf meine Frau, mein Bruder, seine Frau ins Unternehmen reingehen? Dürfen meine Kinder, darf die Großtante Teil davon sein? Also A, Mädchen waren für mich, glaube ich, mit 12 noch nicht interessant. B, Gedanken zu machen über meine zukünftigen Kinder, sowieso nicht. Aber das einfach mal runterzuschreiben, das mal zu diskutieren und einfach nur einen Platz zu geben. Krass. So. Und das ist dann einfach, ich weiß nicht, ob es 2 oder Seiten Dokument ist, relativ runtergeschrieben, nichts bindend und nennt sich dann die Familiencharta, wo du halt einfach so in die Zukunft schauen kannst. Und wenn du dann weiterspringst, dass ich irgendwann, ich glaube, angefangen habe zu studieren, ich war davor, glaube ich, ein bisschen in Amerika unterwegs und dann hatte ich eigentlich nur noch die intrinsische Motivation, Patrick, weg. Ich will gar nicht ins Familienunternehmen einsteigen, ich will in die große, weite Welt, weil ja, das Wasser schmeckt woanders besser sozusagen. Und mein Bruder auf der anderen Seite, der hat eine Ausbildung gemacht in der hiesigen Volksbank, weil er auch nicht wusste, was er macht. Und er hat dann da noch ein bisschen Erfahrung gemacht, gesammelt und ist dann ins Unternehmen eingestiegen. Und hat einfach die Hand gehoben und sagt, Papa, Mama, jetzt wäre ich ready, lass mal anfangen. So, und bei mir halt das Gegenteil. Ich bin halt raus und habe mich dann irgendwann dagegen entschieden. Und irgendwann kam mein Bruder dann auf mich zu und meinte so, Patrick, ich wohne jetzt schon 9 Jahre in Holland, war da 5 Jahre selbstständig und auf einmal, ja, kurz nach Weihnachten fliege ich mit einem Kind nach Hause. Also, das war, glaube ich, ein halbes Jahr aus unserem Kind. Holte mich am Flughafen ab und meinte so, Patrick, Familienunternehmen, wär's nicht was? Und auf einmal fängt mein Kopf an zu rattern. Und das vor dem Hintergrund, dass, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wir haben uns als Kind die Köpfe eingeschlagen, wie man es halt so Brüderpaare macht.
Ja,
und mittlerweile funktioniert es ganz gut.
Oh, süß.
Mhm. Ja, also das ist... Ja.
Wow.
Also man wird irgendwie älter und weiser in dem ganzen Thema und somit macht man es dann sozusagen gemeinsam.
Mhm. Ja, mega. Ja. Und war es dann, hattet ihr irgendwie Anlaufschwierigkeiten oder konntet ihr da direkt sozusagen auch in euren Stärken euch da super ergänzen?
Also wir haben noch Anlaufschwierigkeiten. Wäre gelacht, wenn nicht. Ich glaube, wenn du als unterschiedlicher bist als Brüder, sind das Chancen und Nachteile. Ich glaube, das Tolle ist, seht ihr selber, wenn du in einer Familie aufwächst, dann habt ihr eine gewisse Familienkultur. Ihr habt gewisse Rituale untereinander und das schafft ein Vertrauen. Das ist da, das kannst du zwar mit Freunden auch bekommen, aber eigentlich, ich glaube, nicht so eine tiefinnige Vertrauensbasis. Mhm. Wenn du gemeinsam ein Unternehmen führst, ist das vielleicht die Grundvoraussetzung als Bruderpaar, auch wenn wir unterschiedlich sind und unterschiedlich entscheiden und ticken, dass das Vertrauen da ist. Das heißt, ich vertraue meinem Bruder bei jeder Entscheidung. Das heißt, wenn ich im Urlaub bin, habe ich jemanden, der mich 1:1 vertreten kann, aber ich weiß auch, er trifft eine Entscheidung mit der inneren Motivation, das Unternehmen enkelfähig zu machen. Das ist so ein toller Begriff. Das heißt einfach, ich möchte, dass mein Kind das vielleicht auch macht. Und das ist schon mal so eine Grundvoraussetzung. Die Grundvoraussetzung des Vertrauens zwischen ja, unseren Generationen, auch zwischen uns und unserem Vater, ist so die Baseline und das Fundament, das muss da sein. Mhm. Und wenn du jetzt dann schaust in den Arbeitsalltag, ich bin immer so, ich weiß nicht, ich habe bestimmte halt so Personality-Tests gemacht und da gibt es halt einen, wo ich von meinen Formen sehr gelb und rot bin, das heißt sehr kreativ, rot vielleicht ein bisschen, ja, ich kann ein bisschen penetrant sein, ich frage ein bisschen nach, wie sagt jemand, der...
Sag ruhig dominant.
Bitte?
Dominant.
Dominant, genau. Das heißt, wenn ich was will, das hat mein Bruder früher auch gespielt, wenn es Spielzeug war, dann haben wir uns gestritten. Jetzt ist es ungefähr so auch, nur dass man ein bisschen mehr Abstand hat. Aber das heißt, ich bin vielleicht so ein kreatives Chaos und ich weiß, wohin ich will. Aber deswegen ab und zu auch nicht so strukturiert und ich springe schnell von einem Punkt zum anderen. Und mein Bruder, der Struktur sehr liebt, vorausschauend agiert, alles sehr ordentlich hat, Und das beste Beispiel ist, wir haben ein Meeting mit irgendeinem wichtigen Kunden oder einem Partner, weiß nicht, in 2 Tagen. Und die PowerPoint, ich mache die PowerPoint, alles läuft und ich mache dann 1 Stunde vor dem Meeting, mache ich die PowerPoint fertig. Mein Bruder stellt sich die Haare zu Berge, weil der es am liebsten schon 2 Tage davor hatte, weil er sonst nicht schlafen kann. Genauso, dass ich ihn ab und zu aus dem Stegreif einfach mal anrufe und sage, David, ich brauche den Input für das. Und er meint auch, sammel doch die Punkte, mach es in unserem One-on-One. Aber ich bin dann halt so impulsiv, dass ich halt in dem Moment die Aussage brauche, um einfach nach vorne zu gehen. Und das sind dann so Themen, wo wir vielleicht ab und zu ein bisschen aneinander erraten, aber im Endeffekt funktioniert es ganz gut. Und da ist halt ganz wichtig, was ich halt sagen kann, wenn du 2 unterschiedliche Charaktere hast, zwar das richtige Vertrauen, ist halt wichtig, wie du im Unternehmen agierst. Und da kann ich halt bei uns als Leier erzählen, dass wir so aufgestellt sind, dass wir eine klare Ressortverteilung haben. Das heißt, mein Bruder hat seine Bereiche und ich habe meine Bereiche. Die sind halt ein bisschen angegliedert auf dem, was unsere Stärken sind. Bei mir gerade das alles Digitale, von E-Commerce, IT, Vertrieb und Marketing. Mhm. Mein Bruder macht so ein bisschen das Herz des Handels, was halt für uns im Stammhaus ist, also die Logistik, Einkauf, Personal und Finanzen. Und da wir so eine richtig strikte Trennung haben in den Abteilungen, das heißt, die Leute haben einen Ansprechpartner, wissen, wie die Person tickt und wie sie mit der Person arbeiten müssen, aber trotzdem dann die Strategie und wie wir quasi nach vorne blicken und wie wir das Unternehmen steuern, machen wir gemeinsam. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz guter Mix, dass jeder seine eigenen Einheiten hat, um es auszutoben, aber trotzdem gemeinsam nach dem großen Ganzen zu schauen.
Was 2 Punkte, die mir gerade auffallen, die ich großartig finde. Also das erste ist natürlich, als jemand, der zertifizierter Stärkencoach ist, also ich bin Gallup Strengths Coach und ich glaube ganz, ganz fest an stärkenorientiertes Arbeiten. Damit man das gut machen kann, muss man seine Stärken kennen und aber auch seine Limitationen, seine Schattenseiten. Und das hast du eben wirklich vorbildlich beschrieben mit einer Mischung aus Milde, bisschen Selbstironie, aber auch einer Überzeugung für das, was du kannst, für das, was du stehst und mit wahnsinnig viel Respekt vor dem Anderssein deines Bruders. Und das ist mega. Also da können sich wirklich alle Hörerinnen und Hörer was abgucken. Und das, wie ihr es macht mit der Ressortteilung, ist genau richtig. Und ein Satz zeigt, wie viel Respekt du vor deinem Bruder hast. Du hast so deine Bereiche so ein bisschen lässig aufgezählt und dann hast du davon gesprochen, dass dein Bruder das macht, was der Herz des Handels ist. Also das ist echt Weltklasse. Also diese 90 Sekunden kannst du mal ausdrucken als Zitat und deinem Bruder mal auf die Weihnachtskarte schicken. Wirklich toll. Also
super schön.
Schön, Patrick.
Also vielleicht noch als Punkte am Anschluss, weil ich finde dieses Wort Vertrauen so wichtig. Wir diskutieren das auch seit Monaten. In allen Folgen ist es halt das genau das Thema. Und jetzt letzte Folge war ja das Thema, warum ist Vertrauen wichtiger als kurzfristige Kontrolle? Und dieser Rückschritt zu Command and Control und Hauptsache mehr Kontrolle, mehr Sicherheit. Aber ich meine, dadurch, dass ihr das untereinander pflegt, pflegt ihr das ja wahrscheinlich auch mit euren Mitarbeitenden, sonst würden die nicht 10, 20, 30 Jahre, 40 wahrscheinlich auch bleiben. Habt ihr da einen ganz ähnlichen Ansatz, auch mit euren Führungskräften und natürlich dann auch allen Mitarbeitern darunter, dass das sehr vertrauensbasiert ist? Oder wie definiert ihr Führung für euch?
Ja, ich glaube, das ist immer ein bisschen, ich glaube, mein Bruder definiert Führung anders als ich. Ich glaube, er kennt Führung vielleicht ein bisschen, wie er es in der Bank kennengelernt hat. So lokal, ich würde mal sagen, sehr auch, nicht Micromanagement, aber wahrscheinlich schon auch, okay, dahin musst du. Er hat dann eine eigene Abteilung aufgebaut, das heißt, da hat er ein bisschen mehr Freiheiten gehabt. Und dann ist er natürlich reingekommen ins Unternehmen, wo mein Vater, wenn ich es jetzt negativ nennen würde, wäre der Patriarch, wie man es halt in alten Familienunternehmen kennt. Das heißt, alles über seinen Tisch. Ihr könnt es euch vorstellen, dass der noch was für ein Marketingmagazin das rausgeht zu den Kunden, dass er die Finalkorrektur noch gemacht hat. Also das ist jetzt nur mal ein Beispiel, aber für ihn ging es halt 24/7 ums Unternehmen. So, das war sein Baby. Und jetzt ist mein Bruder reingekommen, dann war es halt erstmal abgeben. So, und jetzt bei mir sozusagen genau dasselbe. Und ich glaube, du hast halt bei uns Mitarbeiter, die jahrelang schon dabei sind und die einfach jetzt merken, da weht ein ganz anderer Wind. Das heißt, manche können damit ein bisschen besser umgehen und manche weniger. Für mich ist ganz wichtig, dass ich mich mit jemand einige auf ein Ziel und wie der da hinkommt, wie er die Probleme löst, das soll er selber machen. So, weil ich da ein ganz anderes Vertrauen habe, weil ich halt so aufgewachsen bin und ich denke, das hat den größten Mehrwert, weil die Person kann sich verwirklichen. Und ein Führungsinstrument, das neben wir verwenden, was ich selber in den Startups und den Corporates, wo ich gearbeitet habe, verwendet habe, ist das Thema OKRs. Habt ihr, glaube ich, auch schon mal angerissen, Objective Key Results. da muss man sagen, dass das natürlich für unsere, ja, im ländlichen Raum das Englische ein bisschen schwerer macht, weil man sagt, ja, Patrick, nenn es doch einfach Ziel. So,
sag doch einfach, wo du hin willst.
Genau. Und dann in dem Bereich haben wir es ein bisschen angepasst sozusagen, also auf uns ist runtergeschnitten. Wir machen das, glaube ich, das zweite Jahr in Folge sozusagen. Wir hatten sehr erfolgreiche Quartale oder Tertiale, wie wir es nennen, weil wir es halt auf alle 4 Monate machen und ein paar weniger. Aber es hilft einfach, den Abteilungen ein bisschen Fokus zu geben und mir dadurch auch weniger Kontrolle. Weil ich will eigentlich, dass wir am großen Ganzen arbeiten und nicht an dem Kleinen. Und das ist vielleicht gerade in der Führung, was wir halt probieren, Leuten Freiheiten zu lassen. Weil mit Freiheiten lasse ich auch Raum für was Innovatives, für was Neues. Und auch einfach mal Dinge begrüßen und nicht alles abzusegnen. Ich glaube, das, was David und mich so ein bisschen auszeichnen, und mein Bruder nimmt von mir dann natürlich auch ein bisschen mehr an, einfach mal machen, anstatt alles quasi im Keim zu ersticken. Ja, und da bin ich eigentlich ganz happy, dass das in dem Bereich so funktioniert. Klar gibt es mal Quartale, wo was nicht funktioniert, welche Projekte nicht umgesetzt werden, weil wir uns immer zu viel vornehmen. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich ein Prozess und das muss ich über Jahre anschauen. Und wie gesagt, bei uns im Führungsteam, ob es jetzt Marketing oder Vertrieb ist, die Menschen verändern sich auch dadurch. Also man merkt es richtig, wie die vielleicht auch mehr Spaß dran haben, wie sie eigene Rituale einführen. Und ja, deswegen ein bisschen mehr Raum lassen für Veränderungen, dann können sich Menschen selber hinentwickeln.
Ja, ich meine, wenn ihr es schafft, ich kenne, also erstmal finde ich es großartig, dass ihr OKRs einsetzt, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Und ich kenne es ja aus meiner Erfahrung, das bei Konzernen zu implementieren, wie herausfordernd der Prozess sein kann. Und deswegen, dass das als Tool auch fluide sein darf und sich anpassen darf, finde ich genau richtig, dass ihr das von Anfang an so denkt. Und spannend zu sehen, dass ihr natürlich auch gleich da die positiven Dinge seht. Und es muss halt aber trotzdem auch von oben kommen. Und da du das ja wahrscheinlich vorlebst, du deine OKRs hast, sich alle daran orientieren können und so entlang der Wertschöpfungskette alle wissen, okay, das sind die klaren Ziele, daran kann ich mich orientieren, dann kann man auch mutig sein. Und das ist ja auch der Sinn von OKRs, dass man sie nicht unbedingt erreicht, sondern dass es halt einfach mutig bleibt. Und das im deutschen Mittelstand einzuführen, wo Mut natürlich schon immer ein Thema war, weil sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt gerade sind. Aber gerade, würde ich sagen, nicht eine der Kernqualitäten ist, die uns in Deutschland auszeichnen. Freut mich das einfach sehr zu hören, dass es auch bei euch so gut angenommen wird. Und das predigen Papst und ich ja auch beide, wenn man die Mitarbeitenden empowert, wenn man aufzeigt, das sind die Ziele, das ist euer Anteil daran, so könnt ihr uns dabei unterstützen, dann wird es auch gut. Ne? Und ich meine, es ist ja auch okay, dass, oder es ist ja auch richtig, dass Führung da auch eine Entwicklung ist und ihr da die Mitarbeitenden enabled. Also bin ich ein großer Fan von. Was sind denn noch so andere Dinge, die du vielleicht aus deinem Gründeralltag und deinem Freelance-Leben, das dich durch die Welt gebracht hat, was du noch mit ins Familienunternehmen gebracht hast, außer OKRs?
Puh, das ist eine schwierige Frage.
Mega Frage.
Ja, sehr schwierige, sehr breite. Was ich vielleicht mitgenommen habe, weiß nicht, ob es die Zuhörer mitbekommen haben, ich habe ein bisschen über den Tellerrand rausgeschaut, also viel in andere Branchen und Kulturen, also ja, in China und Amerika sozusagen gelebt und viel in Tech-Unternehmen, Startups gearbeitet und dadurch halt einfach, ja, ein bisschen was gesehen. Und ich glaube, das ist vielleicht der größte Ansatz, den ich jetzt mit reinbringe, ist, dass ich uns nicht nur drauf fokussiere, was ist denn das Problem, was wir gerade vor Ort haben. So, es kann sein, hey, die Hütte brennt gerade da, lass uns das lösen oder wie werden wir besser an dem Teil? Also Prozessoptimum ist vielleicht mehr, was mein Bruder macht. Ich auf der anderen Seite gucke, ich höre mir unglaublich viel Podcasts an. Da kriege die besten Ideen, wenn ich was verbessern kann aus branchenfremden Unternehmen. Das heißt, ich probiere branchenfremd mich auszutauschen, da quasi Informationen zu holen, die uns nach vorne bringt und natürlich auch so das Netzwerk ein bisschen zu spannen, dass Laie einfach davon profitiert und dass wir nicht nur mit uns selbst, beschäftigt sind und halt über die Grenze hinausschauen. Das ist vielleicht das Thema, was ich am meisten mitbringe. Ansonsten fragst du David, hat er wahrscheinlich 10 andere Gründe. Mehr fällt mir gerade nicht ein.
Den holen wir uns auch noch. Nee, aber das ist ja auch ganz wertvoll. Und ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch schön, wenn ihr beide unterschiedliche Leadership-Stile habt und unterschiedliche Ansätze und es sich trotzdem so ergänzen darf, dann ist es ja maximal wertvoll, auch vielleicht dann für die älteren Mitarbeiter, die sich dann vielleicht manchmal mehr an David orientieren können, die jüngeren dazwischen gibt es ja eine ganz große Bandbreite und Grautöne, aber die dann natürlich auch sehen, okay, cool, es kommen neue Sachen rein, ihr seid ja auch super aktiv auf Social Media, ich weiß jetzt nicht, ob das von dir oder von David kommt, aber ihr seid ja als Familienunternehmen wirklich sehr, sehr modern aufgestellt, auch in dem Ansatz, wie ihr eure Produkte vermittelt, euer Employer Branding macht, also eigentlich ist ja alles quasi auch so, wie du sagst, ne? Ich meine, du schaust dir an, was rechts und links passiert, guckst dir die Best Practices an und schaust, ob es bei euch funktioniert. Und so wie es aussieht, funktionieren ja auch einfach viele Dinge bei euch sehr, sehr gut.
Genau, oder man muss sie halt leicht adaptieren.
Genau, man muss sie halt adaptieren und man muss sie ausprobieren. Und ich glaube, das ist halt da dieses Thema Mut, Vertrauen, hilft dann ja auch, dass die Leute den Mut haben, es mal auszuprobieren. Wie ist so eure Fehlerkultur dann, wenn du sagst, ja, vielleicht muss man adaptieren, aber Hauptsache man probiert mal aus?
Also ich würde sagen, dass Fehler gemacht werden dürfen, dass man da nicht draufhaut. Ich weiß nicht, ob das anders vielleicht ein bisschen früher war. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, das ist auch ein Prozess. Und ich glaube, was wir immer noch zu wenig machen, selber zu Fehlern stehen. Das heißt auch sagen, hey, ich habe Bockmist gebaut. Und mein allergrößter Bockmist war, glaube ich, den Mobilfunkanbieter zu wechseln, als die Unternehmen reingekommen sind, weil die um die Hälfte günstiger waren. Und zum Schluss im Hinterland mal doch halt, sagen wir, den einen oder anderen gebraucht haben. Und ich glaube, so zwischen Fehlern zu stehen, was mal falsch läuft, ich glaube, das fehlt mir und meinem Bruder vielleicht noch ein bisschen, natürlich auch im Führungsteam und den einzelnen Mitarbeitern. Ich glaube, nur von Fehlern lernt man. Und ich glaube, das Allerwichtigste, dass man die mitnimmt und halt Schlussfolgerungen daraus zieht, warum ist der Fehler passiert? Kann das vermieden werden? Und dann halt so nach vorne geht. Mhm. Und immer Raum für Verbesserung sozusagen.
Ja, und ist so das Thema Psychological Safety, also dass ihr auch in den Teams sozusagen jetzt probiert, noch mehr diese Sicherheit zu geben, es ist okay, dass ihr Fehler macht, um dann immer mehr auch so zu so einer Lernkultur zu werden, das ist dann wahrscheinlich auch schon auf dem Weg, oder?
Ja, also was ich mit meinem Führungsteam meistens probiere, dass ich halt einmal ein bisschen hören will, wie denn die Woche lief. Was sind die Top-Dinge, an denen ihr arbeitet, was war gut, aber ich will auch mal wissen, was hat nicht funktioniert. Ja. Weil oft wird in Meetings nur das tolle, schöne vom Ei versprochen, sondern halt auch, was mal nicht funktioniert hat. Und da geht es nicht darum, darauf rumzuhacken, sondern einfach zu gucken, hey, cool, danke, dass du es erzählst. Und dann gehe ich da meistens nicht wirklich drauf ein. Also, dass ich ein bisschen nachfrage, aber nicht, dass ich da drauf rumhaue, weil ich glaube, man muss sich erzählen können, was nicht funktioniert. Und sich quasi nicht die Augen dafür zu verschließen. Und umso besser, dass ich es weiß, anstatt dass ich es nicht weiß, weil dann ist es unter den Tisch kehren.
Ja. Ja, das ist super, ich würde auch nochmal gerne reingehen. Du bist ja wirklich ein sehr, sehr reflektierter Mensch, das habe ich vorher schon festgestellt, aber in diesem Podcast nochmal. Du hast gesagt, du müsstest eigentlich auch mehr drüber reden und ich glaube, da liegt der Schlüssel. Ich habe das selber als Unternehmer auch falsch gemacht. Ich habe bin mit meinen eigenen Schwächen, glaube ich, okay umgegangen, aber ich habe sehr stark zusammen, auch damals mit meinem Partner, die Wahrheit immer so dargestellt, dass sie möglichst für die Mitarbeitenden nicht so schlimm ist. Also ich lasse mich ein Beispiel geben. Wir waren eine Werbeagentur. Wir waren auf dem Höhepunkt 500 Leute. Und wir haben sehr häufig in Meetings die Scheiße waren, als gut verkauft. Einfaches Beispiel. Haben einen Pitch verloren. Es ist immer scheiße, einen Pitch zu verlieren, weil wahnsinnig viel Geld, Arbeit, Aufwand drin ist. Wir waren aber immer mindestens Sieger der Herzen. Ja, also wir haben immer, eigentlich wollte das Team wollte uns, aber der Chef, ein Franzose, ist mit der französischen Agentur und tralala. Das hat irgendwann bei mir der Moritz Fürste, mit dem ich dann später Hyrox gegründet habe, gespiegelt, hat gesagt, Michael, bei euch oder bei uns, da war ja damals auch Mitarbeiter, werden die Wahrheiten nicht ins Meeting gebracht, sondern da ist das auf dem Flur dann wird gelästert und das ist nicht gut. Und du hast da so eine pseudo-psychologische Sicherheit, ne? Und mich sind immer Augen auf, wenn Unternehmen sagen, ja, bei uns in den Meetings geht es immer super zivilisiert zu. Und wir sind immer sehr höflich. Ja, ist auch gut. Gute Umgangsformen sind gut. Aber es darf und muss auch mal knallen. Und vor allen Dingen müssen Wahrheiten auf den Tisch und nicht nur am Kaffeeautomaten.
Ja, absolut.
Ja. Nee, ist auch super wichtig. Und ich glaube, muss ich ehrlich auch selfkritisch sagen, dass wir das auch noch nicht so wirklich 100% können. Ich glaube, die absolute Extremform ist so, was sagt von Ray Dalio, ist glaube ich so ein Investment-VC aus Amerika, der heißt eine Radical Transparency oder so ähnlich heißt das, glaube ich.
Radical Candor.
Der Ray Dalio, ein Beispiel und eine Einschränkung, wenn du es mal googelst, der hat das so hart getrieben, dass er seine Mitarbeiterin als fette Säue bezeichnet hat und da hört es für mich auf.
Ja, bei mir auch.
Und also Radical Candor, Oscar hat das mit seinem Team mal bei Accenture eingeführt und die haben es gemeinsam selber eingeführt. Bei den Verfahren muss man ganz genau hingucken. Ne? Also es ist super, wenn man das mit Facilitator oder so einem Self-Learner wie Oscar macht, aber du musst da wirklich hingucken. Und ich glaube, es gibt einfachere Methoden, also sowas wie gewaltfreie Kommunikation ist gut, um Themen anzusprechen, die unangenehm sind. Und es ist vor allen Dingen wirklich gut, als Führungskraft offen über Fehler zu sprechen, offen zuzugeben, wenn man mal was nicht weiß, Andersartigkeit auszuhalten. Also das ist auch ein Thema, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe früher so beschissene Sätze gesagt, wenn einer im Meeting mit Problemen kam, habe ich gesagt, komm mir nicht mit Problemen, komm mir mit Lösungen. Und das liegt eben daran, weil ich sehr ähnlich bin wie du, weil ich nur ideenorientiert und tralala und ich fliege auch in der Welt rum und ich bin ein Ideentyp, aber ich muss eigentlich froh und dankbar sein, wenn ich jemanden habe, der mich auf die Probleme hinweist. Und das ist auch, warum Oscar und ich früher voll aneinander gesammelt sind. Oscar hat auch viele Ideen, aber Oscar hat auch in seinen 10 Top 10 Stärken Kontext, ich glaube sogar auf 1, der immer genau weiß, wo das einzuordnen ist. Ne? Und seit ich weiß, wie unterschiedlich wir eigentlich sind, umso mehr feiere ich Andersartigkeit. Und ich bin heute hier jemand, der eher seine 5, ich habe so, also mit dem Clifton-Systematik 5 strategische Talente in den Top 10, die schiebe ich eigentlich einfach runter, wenn ich in dem Meeting sitze, wo es um Probleme gibt und versuche eher, mein Talent Einzelwahrnehmung, dass ich so gut sehe, was Leute brauchen, zu nutzen, um Menschen, die auf Problemen zu sitzen und sie nicht sagen, weil sie irgendwie Angst haben, der Chef wird böse, zu ermutigen, hey, du Patrick oder Oscar, du weißt genau, was nicht läuft, sag du mir, woran es liegt. Ne? Also das Andersartigkeit schätzen ist ein guter Anfang, selber über Fehler offen sprechen und mehr fragen als sagen.
Ja. Wo du es gerade erwähnst, also das ist ein Thema, wo ich jetzt auch gerade mehr sehe, also der eine oder andere Meeting, wo du denkst, hey, wie gehen wir jetzt nach vorne, was sind die nächsten Schritte und dann verändert sich das nur, hey, das Problem, da brennt und in mir werde ich schon ja böse und erkennen das ein bisschen, was du hast, Michael, ja, gib mir doch eine Lösung anstatt das Problem. Wahrscheinlich muss man da einfach mal einen Schritt zurücknehmen, tief durchatmen und dann das einfach mal auf sich wirken lassen und dann vielleicht nach vorne zu machen. Da bin ich auch ab und zu wahrscheinlich wie mein Vater ein bisschen zu, ja, ungeduldig.
Lieb's. Ja. Ja, aber ich meine, das ist, also Papst, du hattest ja auch nochmal 30 Jahre mehr fast als Patrick und ich, um sozusagen zu diesen Schlüssen zu kommen.
Gemeinsam haben wir das, Oscar.
Das stimmt. Aber ich finde es einfach schön zu sehen, dass einfach du als jüngere Führungskraft jetzt schon so auf diesem Weg bist und das so annimmst. Ja, und auch die Vielschichtigkeit siehst von dem, wie wir als Menschen sind und wie wir führen wollen. Um das Thema nochmal, das ist ja irgendwo ein Generationen-Podcast, nochmal mit reinzubringen. Ihr habt ja von, also ich sehe ja immer nur, was du auf LinkedIn teilst, von sehr jungen Mitarbeitenden bis eben auch sehr erfahrenen, wie du sagst, mit 30 Jahren Jubiläum, einen sehr breiten Mix. Wahrscheinlich habt ihr ja quasi vom Gen Alpha Auszubildenden bis zum Boomer alles abgedeckt im Unternehmen. Wie funktioniert bei euch so diese intergenerationale Führung, das Wissenstransfer in alle Richtungen funktioniert, weil natürlich wahrscheinlich auch die Leute mit 30 Erfahrungen, die dann Kunden betreuen, einen unendlichen Wissensschatz haben über die Kunden, über die Needs der Leute hier im Bodenseeraum und so weiter. Kannst du da ein bisschen was von berichten?
Ja, also was ich bei euch irgendwie mitgenommen habe, ich glaube, einer von den ersten Folgen des so das Reverse Mentoring, was ihr predigt sozusagen zwischen zwei Generationen. Ich habe zwei Abteilungen, in denen das super funktioniert, wo ich den Abteilungsleitenden habe, jemand, der bei uns Ausbildung gemacht hat, duales Studium und jetzt eine eigene Abteilung sozusagen gegründet hat und sich dem Thema Pricing mit KI widmet. Also wie gesagt, federführend, der an der Hand genommen wird, wie die sich beide so, ja, sie bringen sich nach vorne, die inspirieren sich gegenseitig, da funktioniert super. Ist leider nicht überall im Unternehmen und ich glaube, das ist A, immer die Senior-Person, die muss dafür offen sein. Die musst Lust haben, Leute mitzunehmen und du musst auch jemand Junges haben, der da Bock drauf hat. Das ist sowieso eine Grundvoraussetzung. Hm. Wir arbeiten dran, dass wir das jetzt in anderen Abteilungen auch reinbekommen. Ich habe aber bis jetzt noch kein Rezept dafür gefunden, dass das so funktioniert wie in anderen Abteilungen, weil das halt meistens aber auch eine Persönlichkeit der Sache ist. Ich hätte es gern überall, weil ich glaube, ich habe damals von meinem Chef bei der Deutschen Bank unglaublich viel gelernt, im ersten Praktikum oder meinem ersten Startup, wo ich gearbeitet habe, der mich zwar sozusagen geformt hat und umso besser wäre das ja, wenn wir das in jeder Abteilung hätten und Leute voneinander lernen können, weil wie gesagt, der meist Senior weiß deren von dem einen, wie ich ChatGPT vielleicht besser verwenden kann, wenn er Support verwendet. Und auf der anderen Seite sagt der dem einen vielleicht, ja, so kalkulierst du aber besser, weil das sind wirklich die Fragen des Kunden. Mhm. Und
Darum geht's, ja. Also ich weiß auch nicht, wie man es, also ich finde schon, dass man in Firmen sowas auch als Programm machen kann. Es muss auch nicht unbedingt in derselben Abteilung sein, es kann auch abteilungsübergreifend sein, dass man einfach sagt, okay, wir haben hier so ein Reverse-Mentoring-Programm, zum Beispiel macht doch das so, dass ihr einmal im Monat, also dass man auch ein bisschen so ein Format vorgibt, sagt, einmal im Monat geht ihr zusammen eine Stunde essen, ihr kriegt dafür ein Budget, so zum Beispiel, ne, dass man sagt, ihr das Mittagessen übernimmt die Firma, irgendwie so ein Ding und dann sucht man die ersten 5 bis 10 Paare, die Bock drauf haben und dann macht man auf dem Intranet, redet man drüber, zeigt das, dann erzählt die Leute, was sie voneinander gelernt haben, sodass man so ein bisschen so ein Momentum auslöst. Das ist eins der billigsten Lerntools, die es gibt und ich kann nur sagen, klar, Oskar und ich zwingen uns ein bisschen dazu, es dadurch, dass wir es öffentlich machen. Ich habe so viel von Oskar mitgenommen und ich bin so dankbar, dass er mir die Chance gibt, das zu machen. Ne? Und ich glaube, das kannst du ganz schnell im Unternehmen auch mit konservativen Führungskräften erzielen, weil natürlich haben die Jungen ein Interesse an dem Wissen der Alten. Ne? Oskar sagt immer so schön, Papi, mit deinem Wissen, dem Kontext, den du hast, jump into AI, weil du kannst es viel besser aktivieren. Du weißt viel schneller, was ist Quatsch, wann halluziniert die KI und für die Spezialdinge holst du ja junge Leute. Und die jungen Leute werden froh sein, jemanden zu haben, der ein bisschen Kontext gibt. So. Und das ist, ja.
Ist voll. Ja. Und das ist, also KI ist gerade so ein Thema, wo sich das Ganze lohnt, wenn ihr das jetzt sowieso nutzt. Also mit unserem Freund Heinz Haubrich von Pubs und mir habe ich da mal so ein Konzept entwickelt, dass man eben Reverse Mentoring auch als Einstieg nutzt, um generationsübergreifend dieses KI-Thema sich anzuschauen und zu sagen, okay, die jungen Menschen können extrem gut prompten, sind sehr schnell, sind sehr, sehr dynamisch, habe ich jetzt gerade wieder bei mir hier an der DHBW gemerkt, wie unfassbar gut diese jungen Menschen KI verstehen und tatsächlich die Tools, die wir jetzt seit Monaten entwickeln, sich in der Woche während der Projektarbeit ausdenken, ohne dass ich ihnen von diesen Tools erzähle, die wir entwickeln.
Ja, klar.
Aber klar, die Evaluation, das, was der Großteil der Arbeit ist und der Großteil der Kosten, da spart man sich extrem viel, wenn man von älteren, seniorigen Führungskräften und Menschen, die einfach wissen, so muss es aussehen und also ist ja bei euch auch so, hier darf nicht nur 8 Schrauben statt 10 Schrauben stehen und das muss richtig sein. Die wissen natürlich genau, wie kann man Feedback geben, wie setzt man das in Kontext, wie kann man das Ganze so machen, dass vielleicht auch ein Ergebnis von der KI tatsächlich dann auch an Kunden gehen kann, dass wir es tatsächlich nutzen können. Und das geht eigentlich nur generationsübergreifend, weil das Wissen haben die jungen Menschen einfach nicht. Und so kann man eigentlich spielerisch so einen Raum schaffen, dass man sagt, okay, nutzt doch mal alle 2 Wochen eure halbe Stunde, um euch gegenseitig zu coachen, wie man vielleicht irgendwie einen coolen Workflow bauen kann, coolen Agenten sich überlegen kann, für wenig Geld sozusagen das Thema implementieren kann in der Firma. Deswegen, vielleicht probiert ihr es mal aus. Ich finde es auf jeden Fall super, dass ihr es schon macht.
Nehme ich auf jeden Fall mit, ja.
Also ich glaube, Fortune 500, 80% oder 90% der Unternehmen haben übergreifende Reverse-Mentoring-Programme. Also auch für euch alle da draußen. Funktioniert durchaus. Ich glaube, was halt wichtig ist, auch für junge Menschen, die das hier zum Teil auch hören, dankbarerweise, einfach auch die Wertschätzung für die älteren Generationen. Ne? Und ich meine auch gerade hier im Bodenseeraum, wenn die Leute halt mit 14, 15 angefangen haben zu arbeiten und dann jetzt schon mal 35 Jahre, 40 Jahre Erfahrung haben, auch die Wertschätzung dafür, was die hier aufgebaut haben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die junge Generation auch ein bisschen zu frech reingeht. Es muss schon immer auf Augenhöhe stattfinden. Ja. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig. Aber ist das kann man so ja auch hinbekommen.
Ja. Also man selber auch bei mir, man müsste es eigentlich viel mehr schätzen, als es ist, wenn man denkt so, hey, warum bist du jetzt so langsam in dem einen, aber man sieht nicht, was die Person davor beigetragen hat und was die selber in sich noch hat, von dem Wissen und Erfahrung. Und ich glaube, da müssen wir einfach beide, also jung und alt, ein bisschen offener und besser miteinander umgehen, mehr zuhören, anstatt Vorurteile.
Voll. Ja. Cool. Also ich meine, wir kommen schon am Ende an. Wir sind ja immer so mit Gästen bei einer Dreiviertelstunde. Ich habe auf jeden Fall super viel mitgenommen, auch wenn wir uns gut kennen und auch viel über diese Themen sprechen. Hat mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber vielleicht nochmal am Ende. Wir probieren ja immer nochmal wichtige Takeaways für unsere Zuhörenden mitzunehmen. Und ich glaube, da sind viele heute dabei gewesen. Also so die Frage, was kann Corporate Germany von einem mittelständischen Familienunternehmen wie Laia lernen? Also ich würde sagen, das allererste ist Vertrauen, wenn ich euch das vorab nehmen darf. Vertraut in eure Kolleginnen und Kollegen, in eure Familie, in eure Mitarbeitenden, dann wird sich das Ganze auch zurückzahlen. Das können wir schon mal so als übergreifenden Punkt nehmen. Und was sind noch so Dinge, die wir den Zuhörern mitgeben können?
Ich fange mal mit zwei an, während Patrick sich sortiert. Selbstreflexion. Also das ist für mich, du bist ein sehr selbstreflektierter Mensch. Ich sage nicht mehr junger Mann, Mensch, weil junger Mann klingt so altväterlich. Also du bist ein sehr selbstreflektierter Mensch. Und das klingt so, als wenn ihr das in der Familie seid. Ich habe so Bilder auch gesehen von deinem Bruder, dir und deinem Vater, so wie ihr so auch steht. Also es ist, ihr sagt, ihr habt, das wäre der dritte Punkt, ihr habt Loyalität, das spüre ich, ganz tiefe Loyalität in die Familie, in die Region, in euer Geschäft, in eure Kunden, Verbindung, ja.
Und stärkenorientiertes Arbeiten.
Ja. Und vielleicht, wenn ich jetzt da die Brücke als Familienunternehmer schlagen muss, also falls Leute in Austausch gehen wollen mit mir, können sie natürlich gerne einfach nach LinkedIn nach Patrick Leier suchen. Ich glaube, gerade wenn du Familienunternehmer bist, Nachfolge, das ist der einfachste und der schwierigste Prozess zugleich. Das heißt, was ich Leute mitgeben kann, früh anfangen. Holt euch am liebsten externe Hilfe dazu, weil dann spielen Emotionen weniger eine Rolle. Also wirklich setzt eine Karte auf, redet miteinander, macht einen Plan frühzeitig und dann probiert es einfach Schritt für Schritt aus. Und es ist okay, Nein zu sagen während des Weges, aber lieber strukturiert das Ganze angehen, anstatt emotional. Weil im Endeffekt, wenn es im Unternehmen schief geht, dann hat es auch Einfluss auf die Familie und das will ja natürlich niemand.
Ja, ja, voll. Und vielleicht noch als letzte Frage, wenn wir an die nächste Generation denken, was würdest du, welche Führungsprinzipien, welche Learnings würdest du deinem Nachfolger oder deiner Nachfolgerin mitgeben, wenn es morgen soweit wäre?
Das ist eine Frage, Oskar. stell Fragen.
Sehr gut. Liebe ich. Sehr gut. Ich glaube, wir sind alle gut im Senden. Ich habe es mir heute oder gestern nochmal in meine Notizen geschrieben. Ich schreibe es mir jetzt nochmal in meinem Buch. Danke. Guter Reminder, dass ich es auch heute nochmal mir wieder irgendwo reinschreibe. Geil. Ja, mega. Es hat richtig Spaß gemacht. Danke für deine Zeit, ja, Patrick.
Danke auch.
Ich hatte große Freude. Ich denke, unsere Zuhörenden auch. Paps, ich habe gemerkt, mit dir resoniert es auch.
Boah, also ich bin voll geflasht. Ich hatte ja darum gebeten, dass wir einen Tick früher anfangen und ich bin sehr froh, dass mein Termin abgesagt hat. Also, dass wir jetzt überhaupt gar nicht so in Engpass gekommen sind und ich auch nicht nervös geworden bin. Ja, ich danke euch beiden sehr. Also für mich ist das natürlich ein Doppel-Reverse-Mentoring, was ich heute haben durfte. Ja. Ich wünsche dir und deiner Familie und deinem Unternehmen, eurem Unternehmen, Patrick, ganz, ganz viel Erfolg. Und wir haben jetzt gar nicht so sehr über Krise geredet, sondern wir haben einfach über Grundattitude, Verhalten, Ansatz geredet und der ist eben krisenresistent. Das ist das, ne? Also man muss sich nicht verändern. Ja. Man muss eben, was Oskar auch am Anfang gesagt hat, jetzt nicht auf Command and Control umschalten, sondern man kann weiterfahren. Ich bin mir sicher, du hast auch sicherlich wie jeder gute Leader ab und zu mal auch einen Command-Moment. Ab und zu erwarten die Leute von dir eben auch dieses Ansage. Aber du bist eben jemand, der sehr gut, glaube ich, Leute empowert. Und bin riesig, riesig dankbar. Und wenn ihr beide nichts dagegen habt, dann würde ich diese Folge gerne auch als Folge bei On the Way to New Work ausspielen. Da würde ich dann vorne noch eine Einleitung ein bisschen anders dazu sprechen. Aber ich fand es so großartig, dass ich das gerne, wir haben ja noch ein paar Hörer mehr, weil wir das ja auch schon ein bisschen länger machen im anderen Podcast. Und Oskar ist mittlerweile schon erfahrener Co-Host bei uns. Also ja, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich es da auch mit reinpacken. Ja?
Nichts lieber als das. Ja,
also,
das finde ich auch.
Gerne.
Ich freue mich, wenn es mehr Leute hören und freut mich über alle von euch, die uns zuhören. Gebt uns gerne 5 Sterne und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Mal schauen, ob wir nochmal so einen Hochkaräter bekommen. Ansonsten haben wir sicherlich auch andere gute Themen.
Auf jeden Fall kriegt ihr das. Viel
Hochkaräter. Ja. Cool. Also ihr Lieben, habt einen schönen Freitag, einen schönen Tag, schönes Wochenende und dann bis ganz bald.